1953 noch vom Koreakrieg zerrissen, hat sich Südkorea seit 1960 zu einer der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Fast jeder kennt koreanische Marken wie Hyundai, Samsung oder LG. Und niemand, der im Jahr 2012 schon Zugang zum Internet hatte, ist an Gangnam Style vorbeigekommen. Koreanische Kultur steckt überall. Doch wie hat es diese Kultur bis zu uns geschafft? Und wie viel davon steckt in Nürnberg? In diesem Beitrag versuchen wir, genau das herauszufinden. Essen hat in vielen Kulturen einen besonderen Stellenwert. In Korea spielt es allerdings eine besonders wichtige Rolle. So wichtig, dass die gängige Begrüßung "Bap mogosso, hast du schon gegessen?" ist. Neben Reis, welcher das Grundnahrungsmittel darstellt, spielt Fleisch eine wichtige Rolle in der koreanischen Küche. Korean Barbecue ist eines der bekanntesten Gerichte des Landes. Doch ist es traditionell nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern vielmehr zentrales Element der sozialen Interaktion, das Familien und Freunde zusammenbringt und oft mit Feierlichkeiten und Traditionen verknüpft ist. Koreanisches Essen in Deutschland zu finden, ist in den letzten Jahren immer einfacher geworden. Allein in Nürnberg gibt es 6 Foodspots, die koreanisches Essen verkaufen. Der neueste ist Solicious. Der koreanische Imbiss hat 2024 mitten in der Nürnberger Innenstadt eröffnet und verkauft neben traditionellen Gerichten auch Streetfood. Ich habe mit den BesitzerInnen von Solicious gesprochen, um mehr über die koreanische Esskultur zu erfahren.
Hallo, ich bin Seon Lee, 34 Jahre alt und ich komme aus Südkorea. Seit 2018 bin ich in Deutschland und ich mache gerade Solicious mit meinem Mann.
Hallo, ich bin Samuel Lugensland, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin dort aufgewachsen. Wir haben in Stuttgart gestartet mit koreanischen Restaurants und sind jetzt mittlerweile hier in Nürnberg gelandet, in Franken, und betreiben Solicious.
Warum habt ihr euch für einen Imbiss entschieden und nicht für ein klassisches Restaurant hier in Nürnberg?
Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, haben wir ursprünglich mit klassischen Restaurants angefangen, haben aber dann irgendwie gemerkt, es ist nicht zu 100% unseres, und wir finden einfach, dass ja, der Value für den Kunden noch ein bisschen höher ist, wenn es günstiger ist, wenn es schnell ist, aber dann trotzdem dieselbe Qualität an Essen hat. Und das können wir in Solicious, in unserem koreanischen Imbiss, einfach ein bisschen besser abbilden als jetzt in einem klassischen Restaurant. Da sind einfach die Preise höher, es dauert ein bisschen länger. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein bisschen mehr Komfort. Wenn man jetzt einen schönen Abend haben will, wenn man jetzt Geburtstag feiert oder so, dann ist vielleicht ein Imbiss nicht das Richtige. Aber ich sag mal so, für zwischendurch ist das, glaube ich, dann eher das Passendere.
Koreanisches Streetfood ist ja weltweit sehr beliebt. Was macht es so besonders?
In Korea gibt es genau dasselbe Konzept wie Imbiss. Es heißt Funjikjip. Da kann man verschiedene Essen schnell günstig bekommen. Es ist nicht edel, aber sehr praktisch. Dieses Konzept wollten wir nach Deutschland bringen. So kann man im Alltag koreanisches Essen genießen.
Welchen Stellenwert hat gemeinsames Essen in Korea?
Im Koreanischen gibt es ein besonderes Wort für Familie, Sikku. Das heißt wörtlich Menschen, mit denen man isst. Daran sieht man, wie wichtig gemeinsames Essen in Korea ist. Wer zusammen ist, gehört zusammen.
Was bedeutet koreanische Küche für euch persönlich?
Ich esse jeden Tag koreanisch und jetzt, ich arbeite in ein koreanisches Restaurant in Deutschland, und koreanische Küche hat etwas mit mir und Deutschland verbunden.
Was unterscheidet die koreanische Esskultur von der deutschen?
Die älteste Person bekommt das Essen zuerst. Erst wenn sie zu essen beginnt, dürfen auch die anderen anfangen.
Ihr verkauft neben konventionellen Gerichten ja Streetfood. Was ist der Stellenwert von Streetfood in der koreanischen Kultur?
Also ich glaube, wenn man in Korea ist, sieht man oft am Straßenrand einfach Händler auf den Märkten, sieht man, wie Leute Essen draußen zubereiten. Und es gehört einfach so ein bisschen ins Stadtbild, es gehört zu Korea. Und ich denke, das hat schon einen hohen Stellenwert und ist einfach auch sehr convenient für die Leute. Die essen es halt zwischendurch und ist praktisch, günstig und lecker.
Welche typischen Streetfood-Gerichte bietet ihr denn hier an?
Also ganz typisch haben wir eigentlich nur Corn Dog. Ja, so ähnlich wie ein Hotdog, nur mit Maisteig außenrum. Es frittiert mit unseren hausgemachten Soßen. Und wir haben Hotdog, das ist so ein Pfannkuchen mit Nüssen drin und Zimt. Genau, das sind so die zwei großen Sachen. Tteokbokki haben wir noch. Das wird auch in Korea immer an der Straße verkauft, in großen Mengen zubereitet. Genau, das sind so die drei Sachen, die wir haben. Die anderen sind dann eher konventionelle Gerichte.
Gibt es irgendein Gericht, das sich besonders gut verkauft? Irgendeine Art Geheimtipp?
Als Geheimtipp empfehle ich Tteokbokki mit Käse. Diese Kombination ist sehr beliebt in Korea. Scharf und cremig und einfach lecker.
Ja, also ich denke, wenn man jetzt die Verkaufszahlen anschaut, dann muss man sagen, dass auf jeden Fall Korean Fried Chicken der Highrunner ist. Ungefähr ein Drittel des Umsatzes geht allein auf Korean Fried Chicken zurück, was einfach auch zeigt, wie beliebt das Ganze ist. Die Leute wollen das und ich find's auch gut.
Habt ihr die Rezepte irgendwie an den deutschen Geschmack angepasst oder verkauft ihr sie genauso, wie man sie in Korea auch kaufen würde?
Schärfe würde ich sagen, ist gleich oder ähnlich. Aber wir haben alle Gerichte ein bisschen salziger als sonst gemacht.
Es ist natürlich eine Frage, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, seit vielen Jahren. Ja, es ist immer die Frage, was macht man? Macht man es traditionell? Und das ist uns natürlich auch wichtig, dass es halt so ist wie in Korea. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute ins Restaurant kommen und denken, oh, da fehlt Salz, das ist auch nicht das, dann haben die keine gute Experience bei uns. Das heißt, Salz haben wir zum Beispiel schon deutlich erhöht, wie jetzt in Korea. Aber ich denke, ansonsten ist es auf jeden Fall vergleichbar.
Habt ihr das Gefühl, dass die Nachfrage nach koreanischem Essen sich in letzter Zeit verändert hat? Und wisst ihr, woran das liegen könnte, falls ja?
Ja, also ich denke, man sieht auf jeden Fall den Trend in den letzten Jahren, dass es Richtung mehr koreanischem Essen geht. Ich denke, dass es insgesamt zugenommen hat, vor allen Dingen bei jungen Menschen. Wir sehen viele Leute, die noch Schüler sind, die ja manchmal ihr letztes Geld bei uns ausgeben, um einen Corn Dog zu bekommen oder so. Ich denke, es hat auf jeden Fall zugenommen und es liegt vor allen Dingen wahrscheinlich auch ein bisschen an dem K-Pop-Trend, dass Leute einfach reinkommen über K-Pop, die koreanischen Serien sind sehr beliebt und generell ist Korea einfach im Trend und dadurch ist wahrscheinlich auch dann einfach das Essen mehr in. Früher war es immer eine Nische, ich glaube mittlerweile sind wir so ein bisschen im, ja, fast im Mainstream-Bereich angekommen, dass es dann schon die meisten Leute irgendwo kennen und mal probiert haben.
Wie würdet ihr die Rolle von eurem Imbiss in der koreanischen Kulturszene hier in Nürnberg beschreiben?
Ja, also ich denke, wir sind ja noch nicht so lange hier. Wir haben erst letztes Jahr angefangen. Ich denke jetzt nicht, dass wir so einen Monster-Impact hatten bisher. Aber ich meine, wir tun unser Bestes, dass wir hier Korea gut repräsentieren. Wir wollen natürlich Leuten eine gute Erfahrung bieten bei uns in den Imbissen, sodass die auch Bock auf mehr Korea haben. Und ja, ich denke, für uns persönlich, ja, wir lieben koreanisches Essen, aber wir lieben zum Beispiel auch andere Essen. Ja, für uns ist es einfach die Abwechslung, ja. Wir würden jetzt, gut, wir essen vielleicht schon jeden Tag mal koreanisch, aber ich sag mal so, es ist vielleicht für den Durchschnittsmenschen nicht unbedingt das. Aber ich denke, es gehört einfach dazu, ne. Man will vielleicht ein bisschen Abwechslung und ich finde, das ist auch das Schöne, dass es ja halt dann so viel Abwechslung in Nürnberg auch gibt und wir finden es auch ganz cool hier.
Habt ihr vor, euer Angebot in Zukunft irgendwie zu erweitern durch neue Gerichte oder irgendwelche besonderen Aktionen?
Ja, auf jeden Fall. Wir machen jeden Winter zum Beispiel Winterspecial, die Suppe. Und wir möchten Trend aus Korea ausprobieren. Zum Beispiel unser neues Gericht, Rose Tteokbokki, ist zwar nicht traditionell, aber in Korea sehr trendy und hier auch gut verkauft.
Ja, das ist immer das. Wir sind immer dabei zu schauen, hey, was können wir noch verbessern, was können wir anbieten, was die Leute potenziell lieben. Das Ganze ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Bei uns dauert es immer ja 3 Monate mindestens, bis wir von einer Idee zur Umsetzung kommen. Da geht es einfach darum, die Sachen vorzubereiten, auszuprobieren, die Rezepte zu definieren, Bilder zu machen, das Ganze in die Webseiten zu integrieren, dann die Prozesse zu definieren in der Küche. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit steckt da hinten dran, wenn man da ein neues Gericht anbietet. Aber ja, das machen wir immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in den letzten 2 Monaten Bingsu eingeführt. Das ist koreanisches Schneeflockeneis. Dafür haben wir eine extra Eismaschine angeschafft und da können wir jetzt das Schneeflockeneis anbieten. Und so suchen wir immer wieder neue Sachen, die wir dann auch auf die Karte bringen können.
Wünscht ihr euch irgendwas für die Zukunft?
Mehr Liebe für die koreanisches Essen?
Also wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie Korea im Trend liegt. Wir finden, das passt. Ich denke, wir sind zufrieden mit dem, ja, wie die Leute das koreanische Essen annehmen. Von dem her, ja, ich denke, wenn es so weitergeht, ist für uns alles super. Und ich meine, grundsätzlich, was wir uns für die Zukunft wünschen, ist natürlich Weltfrieden.
Wie mein Restaurant oder Imbiss jedoch zu viel ist, kann sich koreanisches Essen auch ganz einfach selbst kochen. Koreanische Instant-Nudeln und Kimchi gibt es bereits in fast jedem größeren Supermarkt zu kaufen. In Nürnberg gibt es allerdings sogar einen extra Laden dafür. Unter Karstadt gibt es neben dem großen Go Asia Store noch einen kleinen Laden, der sich ganz auf koreanische Produkte spezialisiert hat. Bei Camon gibt es von frischem Samgak-Kimbap bis zu Korean Skincare alles. Und für jeden ist etwas dabei. Von vegan bis Fleisch gibt es alles in der koreanischen Küche. Rezepte kann man ganz einfach online finden. Sehr anfängerfreundlich ist zum Beispiel Yatjilton, ein koreanischer Gemüsepfannkuchen. Dafür wird einfach Gemüse in feine Streifen geschnitten und danach in einem Teig aus Wasser, Mehl und Salz als Pfannkuchen ausgebacken. Und voilà! Am meisten Spaß macht es aber, zusammen zu versuchen, ein Gericht nachzukochen und dann direkt zu testen. Neben dem koreanischen Essen erfreut sich auch die koreanische Unterhaltungsindustrie immer größerer Beliebtheit. Allein die Netflix-Serie Squid Game erreichte weltweit 330 Millionen ZuschauerInnen. Und immer mehr koreanische Filme gewinnen internationale Preise, wie zum Beispiel der Film Parasite, der 2020 vier Oscars gewann. Aber vor allem die koreanische Musikindustrie startet auch in Deutschland so richtig durch. Fast jedem ist der Begriff K-Pop schon mal begegnet. Songs wie Apatzy oder Seven werden auch im regulären Radio hoch und runter gespielt. Der internationale Durchbruch des Genres begann 2012, als Psy mit seinem Song Gangnam Style einen internationalen Hit landete. Wenig später gewann die Boygroup BTS immer mehr an Einfluss. Heute ist sie auf Platz 1 der Musikgruppen mit den meisten Streams und ihre Konzerte sind innerhalb von Sekunden überall auf der Welt ausverkauft. K-Pop begeistert Menschen rund um die Welt und auch in Nürnberg haben sich Fans zusammengefunden. Die Coverdance-Group Overzone filmt regelmäßig Dance-Cover von K-Pop-Gruppen in der Innenstadt. Und Nürnberg hat sogar einen eigenen Random Playdance, ein Event, bei dem sich K-Pop-Fans treffen und gemeinsam ihre Lieblingschoreos nachtanzen. Wie genau ein Random Playdance abläuft und welche Bedeutung koreanische Musik für die Fans hat, haben mir Nassi und Mike erzählt.
Ich bin Nassi, ich bin 18 Jahre alt und ich arbeite mit Mike seit September. Ich habe mal im August geholfen mit Playlist schneiden und dann hat er einfach so vorgeschlagen, so, ja, willst du mal helfen? Genau. Ja, und ich gehe jetzt in die 12. Klasse.
Ja, und ich bin der Mike. Ich bin jetzt frisch 21. Ich bin der Gründer von das Ganze. Also ich habe die Idee gehabt, ich habe dann damit angefangen mit Nürnberg Random Playdance im Mai letztes Jahr. Und genau, dann hat sich das alles so langsam aufgebaut. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei unserem 8. Event oder bei unserem 9. schon. Die ersten 2 Random Playdances habe ich komplett alleine organisiert und danach ist eben Nassi mit dazu gekommen, zum Glück. Genau.
Könnt ihr vielleicht ganz kurz erklären, was ein Random Playdance denn überhaupt ist?
Ja, klar. Also ein Random Playdance ist ein Event für K-Pop-Fans. Oder eigentlich kann da jeder hinkommen, der möchte, aber es geht halt um K-Pop. Speziell geht es ums Tanzen. Also das Konzept ist quasi, es gibt eine Fläche in der Mitte und an der Seite stehen Menschen, die an dem Event teilnehmen. Und dann wird quasi vom Organisator, also in dem Fall von uns beiden, wird eine Playlist zusammengestellt im Voraus, eben aus K-Pop-Songs. Dann wird das dort abgespielt und es kommt quasi immer ein Countdown vor den Songs. Und wer dann den Song kennt und die Choreo kennt, der kann dann in die Mitte kommen auf diese Fläche, die da frei ist und kann dann die Choreo zu dem Song tanzen. Üblicherweise wird das Ganze auch aufgenommen und dann zum Beispiel auf YouTube hochgeladen. Wir machen auch oft Fancams noch von den Leuten. Also das heißt, wir filmen mit dem Handy noch extra einzelne Menschen, damit die später dann auch schöne Videos von sich haben. Genau. Und ich denke, das ist so zusammengefasst, dieses ganze Event.
Wie seid ihr denn ursprünglich auf die Idee gekommen, überhaupt die RPDs zu starten?
Naja, also ich bin tatsächlich schon seit Mitte 2023, also seit fast 2 Jahren schon, regelmäßig auf Random Playdances gewesen. Vorwiegend in München, weil das halt das nächste zu Nürnberg war. Und ich hatte das mal so am Rande mitbekommen und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Warum schaue ich nicht mal selber dorthin? Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gar nicht so lange getanzt. Das heißt, ich habe mich nicht so ganz getraut, aber ich bin dann trotzdem mit einer Freundin hingefahren. Und es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil es einfach ein super tolles Gefühl ist, wie alle einfach Spaß haben. Und das Tanzen an sich, das macht einfach so viel Spaß. Deswegen war ich dann tatsächlich auch fast jedes Wochenende dort. Also ich bin fast jedes Wochenende nach München gefahren oder woanders hin. Ich war auch ein paar Mal in Würzburg zum Beispiel, in Stuttgart. Ich war in Berlin auch schon auf einem Random Playdance. Also gibt's ja wirklich überall in Deutschland, außer in Nürnberg. Und dann dachte ich mir so, also irgendwie macht das keinen Sinn, weil ich wusste, dass die Community hier in Nürnberg existiert. Ich wusste auch, dass es genug Leute gibt, die K-Pop-Choreos tanzen und die da auch Interesse dran hätten. Aber irgendwie gab es das hier einfach nicht. Und deswegen dachte ich mir dann so, ja gut, wenn es das nicht gibt, dann muss ja irgendeiner mal den Schritt machen und das mal organisieren. Und naja, dann kam das halt so. Dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und here we are.
Was glaubt ihr, warum ist K-Pop-Tanz und auch so die Random Playdances so beliebt?
Ich glaube, es macht einfach Spaß.
Ja. Also die Random Playdances, da ist halt ein ganz, ganz großer Teil, also das, was ich schon erwähnt habe, einfach auch dieses Zusammen. So, dass man was zusammen macht, dass man was macht, was einen verbindet. So. Wir haben dort ja alle das gleiche Hobby. Wir haben alle dort die gleichen Interessen. Es wird sich auch, ich beobachte die Leute immer so ein bisschen und es wird sich auch am Rand immer ausgetauscht. Leute haben auch oft so Fotokarten dabei und zeigen die sich dann gegenseitig und freuen sich dann drüber. Oder manche haben auch, also es gibt ja Gruppen, die so Maskottchen haben oder so kleine Plüschtiere oder so. Das haben auch ganz oft Leute dabei und dann sieht man, wie gegenseitig sich so ihre Plüschtiere zeigen oder so komplett ausrasten, wenn jemand jetzt den Bias vom anderen dabei hat oder so. Das ist einfach total toll zu sehen. Und die ganze Grundstimmung ist dort so energetisch und toll einfach. Es wird halt auch ganz viel einfach sich gehypt, wenn jetzt gerade jemand in der Mitte ist und tanzt und dann wird angefeuert und dann wird geklatscht. Das ist einfach wirklich mega schön, das so zu sehen und es ist auch mega schön dabei zu sein. Also auch ich tanze ja manchmal selbst mit und das ist einfach ein total schönes Gefühl, weil man fühlt sich dann auch so wertgeschätzt und man fühlt sich halt so dabei einfach. Du bist halt so ein Teil von etwas.
Wie seid ihr denn zu K-Pop gekommen?
Durch meine Freundin aus Russland. Sie war BTS-Fan und ich war so, ja, wer ist denn das? Und ich glaube, im November, ich war voll Imagine Dragons-Fan. Und auf einmal wollte ich BTS googeln und ich habe, glaube ich, DNA angeschaut. Ich war so, irgendwie ist das nicht so meins. Dann habe ich Boy in Love, also von 2014, angeschaut. Also, wow, doch, das hat was. Dann habe ich mit BTS und dann Blackpink angefangen und dann hat es angefangen, so richtig, richtig groß zu sein, ja.
Bei mir hat das tatsächlich erst deutlich später angefangen als bei Nasi. Also ich habe angefangen, K-Pop zu hören, so Mitte, Ende 2021 und ich bin da tatsächlich durch einen alten Freund von mir drauf gekommen, weil der zu dem Zeitpunkt einfach mega krass in diesem Thema drin war und der war ein total großer Stray Kids Fan und der hatte auch überall Poster in seinem Zimmer hängen und der hat auch jedes Mal, wenn ich bei ihm war, hat er über seinen Lautsprecher also übel viel K-Pop geblastet und ich muss ehrlich sagen, bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich tatsächlich so einer von denen, die das so voll vorverurteilt haben. Ist mir auch im Nachhinein sehr peinlich, aber mein Gott, ich war jung und dumm. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Dadurch, dass er aber halt wirklich immer diese K-Pop-Musik anhatte, hatte ich irgendwann gar keine andere Wahl, als mir das halt wirklich mal ernsthaft anzuhören. Und ja, dann habe ich so gecheckt, irgendwie so scheiße ist das gar nicht. Naja, also tatsächlich so richtig in K-Pop reingekommen, dass ich dann wirklich auch selber Interesse dafür entwickelt habe. Das war tatsächlich wegen diesem richtig iconic Felix-TikTok. Das habe ich gesehen, weil er das die ganze Zeit auf seinem Handy angeguckt hat und ich war so, wer ist das? Und dann hat er mir Gods Menu gezeigt von Stray Kids und dann war es halt komplett vorbei. Ja, und dann hat die Obsession so richtig angefangen mit Stray Kids und mittlerweile bin ich aber auch ein Fan von vielen anderen Gruppen, zum Beispiel Zero Base One, Psychers, Einheiten und sowas, ja.
Was würdet ihr sagen, ist der Unterschied zwischen K-Pop und westlicher Musik?
Die Choreos dabei, auf jeden Fall.
Ich glaube auch das Aussehen und einfach die Gesellschaft selber. Weil, also ich würde sagen, also nicht alle, aber viele K-Pop-Fans sind richtig toxisch, was Aussehen angeht, was Beziehungen angeht und einfach was Leben angeht, also Privatleben.
Total. Also die Fankultur ist auf jeden Fall eine ganz, ganz andere, definitiv. Also für mich ist halt K-Pop einfach viel mehr Performance. Es gibt ja auch ganz viele westliche Pop-Songs, wo auch Choreo mit dabei ist und so. Aber es ist nie so, es catcht mich nie so. Und bei K-Pop ist halt auch ganz, ganz viel Show dabei einfach. Also es ist halt ganz viel Klamotten, ganz viel Make-up, ganz viel Ausstrahlung.
Bunte Haare.
Bunte Haare, immer. Ich meine, die färben ja jedes Comeback ihre Haare neu gefühlt. Es ist halt einfach eine ganz andere Welt. Aber ich meine das auch alles gar nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Also wenn man da jetzt so gar nicht drin ist, ich habe das Gefühl, dann checkt man das gar nicht so richtig, wie sehr einen das eigentlich fesseln kann. Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, dass K-Pop halt einen so sehr in den Bann zieht.
Interessiert ihr euch außerhalb von K-Pop auch noch für andere Aspekte von Korea und koreanischer Kultur?
Auf jeden Fall. Ich habe sogar mal angefangen, Koreanisch zu lernen. Also ich kann auch lesen und schreiben, verstehen tue ich es jetzt nicht. Aber die Sprache, also ich kann zumindest lesen. Das hilft manchmal schon wirklich weiter. Und ich meine, dadurch, dass man so viel koreanischen Content anguckt, irgendwann versteht man auch einfach Dinge.
Das
ist halt einfach so.
Bestimmte Wörter wie,
genau.
Anyang oder so.
Ja, und aber abgesehen von der Sprache interessiere ich mich tatsächlich auch für die Geschichte des Landes einfach total. Also ich schaue mir auch, wenn ich auf YouTube oder auf Netflix Dokumentationen sehe über Korea, dann schaue ich mir die auch ganz gerne mal an, auch so über die Kriege, die es dort gab und über die Teilung von Korea und so weiter. Das ist einfach für mich wichtig, das auch so sich darüber mal im Klaren zu werden. Und ich schaue mir tatsächlich auch bewusst Dokumentationen an über die K-Pop-Industrie, aber eben nicht in diesem ganzen Glitzer-Regenbogen-Pony-Modus, sondern auch mal die dunkleren Seiten. Weil ich finde, dass es auch wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Wenn man das Positive aus der Industrie rauszieht, dann finde ich, sollte man sich auch mit den Hintergründen von dem Ganzen beschäftigen. Das ist mir schon wichtig.
Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich interessiere mich nur fürs Essen.
Ja, das natürlich auch. Das natürlich auch. Also,
abgesehen von der K-Pop-Industrie, das Essen ist gut.
Was ist dein Lieblingsessen?
Ich glaube, Tteokbokki. Also vor allem, wenn es richtig scharf ist. Und Bibimbap. Ja.
Ja, meins ist Jajangmyeon, heißt das, glaube ich. Aber ich bin Vegetarier, deswegen gibt es für mich nicht so viele Optionen.
Habt ihr denn irgendwelche Pläne für die Zukunft?
Für Random Playdance wäre so mein weiterer Plan, oder ich denke unser weiterer Plan, dass wir das auf jeden Fall auch mal draußen veranstalten. Ist jetzt tatsächlich für das nächste Random Playdance im Juli so angesetzt, dass wir da mal schauen, ob das eben draußen mal möglich wäre. Ja, und abgesehen davon natürlich mehr Reichweite bekommen, vielleicht auch noch mehr Leute zu uns nach Nürnberg locken aus allen Teilen Deutschlands. Ich meine, wir haben jetzt schon eine krasse Reichweite. Es kommen Leute aus Stuttgart zu uns, aus Erfurt, aus München. Also wirklich Leute, die dann so 2-3 Stunden fahren müssen, kommen zu uns. Das ist schon richtig crazy für mich und da fühle ich mich auch immer sehr geehrt. Genau, aber einfach noch mehr Leute zu erreichen, mehr Leuten auch die Möglichkeit zu geben, das mal so mitzuerleben. Vielleicht auch mehr Leute zu animieren, sich auch mal ein bisschen was zu trauen, ein bisschen aus sich rauszukommen. Das ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit bei solchen Events. Weil ehrlich gesagt hatten wir Random Playdance auch persönlich mit dem Tanzen total weitergeholfen. Also auch dieses Vor-Menschen-Tanzen, das ist sehr hilfreich, was das Selbstbewusstsein angeht und so. Und wenn wir damit noch mehr Leute erreichen können, dann fände ich das sehr schön.
Wenn Menschen jetzt Lust haben, auch mal zu kommen, wie können sie das dann machen? Können sie einfach vorbeikommen?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach vorbeikommen. Bei uns auf der Instagram-Seite posten wir immer, wo das stattfindet. Also Instagram ist so eigentlich unsere Haupt-Social-Media-Präsenz, wo wir quasi alle Daten immer posten, wann ein neues Random Planets ist. Das findet ihr alles da. Ihr findet da die Adresse, wo ihr hinkommen müsst. Bis jetzt war das immer die gleiche, aber wie gesagt, es könnte sein, dass sich das mal ändert in Zukunft. Ja, und da findet ihr allgemein einfach alle Infos zu den nächsten Events, die wir veranstalten. Da seht ihr dann auch, wo ihr Songwünsche abgeben könnt für das Random Playdance und so weiter, wo ihr euch vielleicht für einen Showcase anmelden könnt, weil das gibt es bei uns nämlich auch. Also ihr könnt auch bei uns performen, wenn ihr das möchtet. Und dann findet ihr die ganzen Informationen bei uns auf der Insta-Seite, ja.
Also, ihr habt's gehört. Falls ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, schaut auf Insta vorbei bei @nürnberg.rpd. Und falls ihr zwar tanzen mögt, aber keine Choreos einstudiert habt, keine Sorge. Für euch ist natürlich auch was dabei. Alle paar Monate finden in Nürnberg K-Nights statt. Eine Nacht lang wird im Hirsch auf 2 Floors ausschließlich K-Pop gespielt. Tatsächliche Konzerte finden in Nürnberg nur selten statt. 2024 war die K-Pop Fusion Tour geplant, die auch einen Auftritt in Nürnberg hätte haben sollen. Allerdings wurde diese abgesagt und voraussichtlich auf 2025 verschoben, wobei auch das mit Vorsicht zu genießen ist, nachdem die Veranstaltenden Insolvenz angemeldet haben. Was man allerdings in Nürnberg trotzdem erleben kann, ist die Übertragung von Konzerten ins Kino. Immer wieder zeigt das Cinetita Auftritte von großen K-Pop-Gruppen, wie zum Beispiel Seventeen oder NCT. Und auch Dokumentationen über K-Pop-Stars laufen immer mal wieder. Was sich vielleicht langweilig anhört, ist es in keinster Weise. Die Fans sorgen dafür, dass sich selbst im Kino sitzen wie ein Konzertbesuch anfühlt. Doch koreanische Kultur besteht natürlich aus weit mehr als nur Musik und glitzernden Bühnenshows. Wer sich etwas eingehender mit Korea beschäftigt, wird schnell merken, wie vielseitig und tief verwurzelt viele Traditionen sind. Eine dieser Traditionen, die nicht nur in Korea, sondern mittlerweile weltweit verbreitet ist, ist Taekwondo. Der Kampfsport entwickelte sich im 20. Jahrhundert aus verschiedenen koreanischen und chinesischen Kampfkünsten und ist heute nicht nur kulturelles Aushängeschild des Landes, sondern seit dem Jahr 2000 sogar eine olympische Disziplin. Dabei geht es in Taekwondo nicht nur ums Kämpfen. Im Mittelpunkt stehen Werte wie Respekt, Disziplin und Selbstbeherrschung, die in der koreanischen Kultur eine wichtige Rolle spielen. Auch in Nürnberg hat diese Kampfkunst einen festen Platz. Ich habe mit Taekwondo-Meister In Yong-jo und einem seiner Trainer gesprochen, um mehr über die Philosophie und die Bedeutung dieses Sports zu erfahren.
Hallo, mein Name ist Christo. Ich bin hier Trainer in meiner Freizeit. Ich habe den 5. Dan im Taekwondo und trainiere unter Meister Jo schon seit ich ein Kind bin.
Mein Name ist In Yong-jo. Ich bin 7. Dan im Taekwondo. Seit 2006 in Deutschland, als ich dann nach meinem Studium hier nach Deutschland gekommen und dann 2010 in Fürth habe ich dann als Haupttrainer gearbeitet. Seit 2013 habe ich hier eigene Schule gemacht. Unsere Schule, Name heißt Ujeong Taekwondo. Ujeong bedeutet dann auf Deutsch Freundschaft, die Freundschaft. Seit 2013 haben wir jetzt noch über 11 Jahre in Fürth hier.
Und wie sind Sie zu Taekwondo gekommen?
Ich wollte immer Sport treiben, aber meine Eltern hat nicht erlaubt. Aber mein Onkel hat, als ich 11 Jahre war, und dann, der hat eine eigene Taekwondo-Schule aufgemacht und dann habe ich da natürlich mittrainiert. Dann bin ich so gekommen. Heißt dann, mein Onkel ist mein Meister.
Bei mir war es genau andersrum. Mein Papa wollte immer, dass ich irgendwie Kampfsport mache, weil es als Kind sein Traum war, aber er sich nie leisten konnte. Und entsprechend, als ich, glaube in die erste Klasse gekommen bin, ungefähr zu dem Zeitraum, habe ich dann mal einen Ferienkurs oder einen Schulkurs gemacht und gleich viel Spaß gehabt und hat mich dann gleich angemeldet. Und seitdem mache ich Taekwondo.
Können Sie erklären, was Taekwondo ist und welche Prinzipien hinter dieser Kampfkunst stecken?
Taekwondo ist ein traditioneller koreanischer Kampfsport. Tae ist dann alle Techniken mit dem Fuß. Kwon, Bedeutung ist dann Faust, aber alle Techniken von der Hand. Und Do ist dann der Weg. Die Philosophie von Taekwondo gehört dazu Respekt und Disziplin und Höflichkeit. So ist dann unsere geistige Wert ist dann der Do.
Wie unterscheidet sich Taekwondo von anderen Kampfsportarten?
Taekwondo ist mehr als Fußtechnik entwickelt. Judo ist dann Wurftechnik und dann Grifftechnik. Und Karate ist eher Handtechnik entwickelt. Durch den Taekwondo Beweglichkeit her und dann die Bewegung ist dann meistens von Fußtechnik.
Wie groß ist das Interesse hier in der Umgebung an Taekwondo?
Sehr groß. Also im Großraum Nürnberg gab es schon immer recht viele Taekwondo-Vereine und Taekwondo-Schulen. Und wir haben einen Bundesstützpunkt der Deutschen Taekwondo-Union auch hier. Das heißt, das Interesse ist relativ groß im Bereich. Und man sieht es allein schon an der Größe und im Erfolg der Vereine hier in der Umgebung, dass definitiv Taekwondo hier nicht mehr sich wegdenken lässt.
Welche Menschen kommen zu Ihnen ins Training? Sind das eher Deutsche, die irgendwie interessiert sind, oder vielleicht auch KoreanerInnen, die hierher gezogen sind?
Die welche Koreaner, die hier gezogen sind, kommen auch zu mir zum Training. Aber bei mir ist über 90% ist dann Deutsche und auch andere Nationalität. 40% ist dann erwachsene Jugendliche und die anderen ist auch kleines Kind.
Welche Reaktion bekommen Sie, wenn Sie erzählen, dass Taekwondo koreanisch ist? Wissen das schon viele oder ist es eher eine Neuigkeit?
Am Anfang, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, damals Taekwondo schon ist bekannt geworden, aber denkt dann nicht so aus Korea. Aber mittlerweile ist es, koreanische Kultur ist sehr berühmt geworden durch K-Pop und so, K-Drama. Und dadurch dann Taekwondo, eigentlich Taekwondo ist davor hier in Europa verbreitet, also koreanische Kultur. Aber umgekehrt, dann dadurch dann die Leute, Taekwondo ist wirklich aus Korea, die merkt man schon jetzt.
Und gibt es Unterschiede zwischen wie Taekwondo hier in Deutschland praktiziert wird und wie es in Korea praktiziert wird?
In Korea kann man als profimäßig Trainerin und so wie hier Fußballer FC Bayern oder Nürnberg, genau, kann man auch dort einmal so als Profi-Trainerin, auch kann man in Korea Taekwondo studieren. Aber hier ist es nur als hobbymäßig. Das glaube ich, das ist ein bisschen anders.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich glaube, der Hauptunterschied ist so dieses Berufsbild Taekwondo, das in Korea sehr offiziell ist, während hier in Deutschland, glaube ich, um die 80-90% der Taekwondo-Sportler es hobbymäßig machen. Es gibt natürlich auch Profis hier. Und dann das Zweite ist, denke ich mal, ein großer Unterschied. In Deutschland machen viele Erwachsene Taekwondo, während in Korea, ich glaube, der Großteil sind Kinder, beziehungsweise dann im Profibereich die Erwachsenen, während sich der Breitensport im Erwachsenenbereich erst jetzt langsam ausbildet.
Haben Sie irgendwelche Pläne für Ihre Schule, für die Zukunft?
Ja, ich veranstalte und jedes Jahr einmal in Fürth eine Taekwondo-Veranstaltung, das heißt Hamadang, Taekwondo Hamadang. Das ist nur Freundschaftsturnier. Ich wünsche mir dann diese Turnier weiter so Erfolg und dann mehr Leute her zu uns da besuchen. Das ist mein Ziel.
Auch wenn Korea geografisch weit entfernt ist, zeigt sich, man muss gar nicht so weit wegreisen, um in die koreanische Kultur einzutauchen. Egal ob durch Kampfsport, Essen, Musik oder Serien. Die koreanische Kultur hat längst in Nürnberg Fuß gefasst. Besonders spannend ist, wie vielfältig die Begeisterung für Korea ist. Während die einen sich in K-Dramas verlieren, schwören die anderen auf koreanisches Essen. Und wieder andere verbringen ihre Abende auf K-Pop-Partys oder im Taekwondo-Dojo. Und was alle verbindet, ist die Faszination an einer fernen Kultur, die Menschen in Nürnberg und überall sonst auf der Welt zusammenbringt.